Hallo und herzlich willkommen hier im Podcast Signals for Life. Und weil ich es schon so lange nicht mehr gesagt habe, Signals for Life ist ein Podcast der Deutschen Gesellschaft für Biomedizinische Technik oder auch DGBMT. Und das wiederum ist eine Fachgesellschaft des Verbands der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik. Und das heißt VDE ganz kurz. Also für all diejenigen, für das mal neu ist, da könnt ihr auch immer auf der Website unsere Gäste sehen und weitere Informationen zu ihnen bekommen. Finde ich immer ganz schön, wenn man auch ein Gesicht zur Stimme bekommt. So, wir treffen uns heute zur zweiten Folge Herzrhythmusstörungen und ich freue mich total, dass mein Expertenteam aus Karlsruhe wieder dabei ist. Dr. Laura Anna Unger und Dr. Armin Luig. Herzlich willkommen wieder. Und ich glaube, zu Beginn 2 Wochen, für ein paar Leute mag das nicht lange klingen und für andere ist es, glaube ich, schon wieder weit weg. Was macht ihr überhaupt? Womit beschäftigt ihr euch? Wozu forscht ihr in eurem Zweier-Kollektiv? Wobei schon da, ihr seid ja nicht nur zu zweit, da sind ja noch viel mehr. Herr Luig, vielleicht starten Sie einmal.
Mein Name ist Armin Luig. Ich möchte mich auch noch mal kurz vorstellen. Ich bin Arzt und Kardiologe am Städtischen Klinikum in Karlsruhe und dort eben spezialisiert auf die Elektrophysiologie, das heißt den Bereich der Kardiologie, die sich speziell mit Herzrhythmusstörungen beschäftigt. Und meine Hauptaufgabe im täglichen Leben besteht einfach daran, Menschen mit Herzrhythmusstörungen zu helfen. Und ganz häufig kommt dann eben die Katheterablation ins Spiel, wo man versucht, über Kathetern, die man ins Herz einführt, den Ursprung der Rhythmusstörung zu lokalisieren und die dann eben durch eine Verödung, also durch ein kleines Verbrennen von den Zellen zu heilen. Das ist so meine tägliche Aufgabe im Leben.
Ja, vielen Dank. Jetzt haben wir das letzte Mal kurz, ich weiß, Frau Unger hatte ganz, ganz kurz mal das 3D-Mapping-System angerissen, touchiert und tatsächlich sind unsere ZuhörerInnen darüber gestolpert und haben sich gefragt, was das denn ist. Von daher, vielleicht, Frau Unger, stellen Sie sich auch noch mal ganz fix vor und erklären uns das 3D-Mapping-System und was das denn überhaupt mit dem Bereich von Herrn Luig zu tun hat.
Ja, sehr gerne. Also hallo auch von meiner Seite. Mein Name ist Laura Unger. Ich bin die Ingenieurin hier in dieser Folge und arbeite eben ganz eng hier mit Armin und anderen Ärzten zusammen. Dazu gekommen bin ich, nachdem ich Elektroninformationstechnik hier in Karlsruhe am KIT studiert habe, dann auch in Elektrotechnik promoviert habe und mich da auf die Medizintechnik spezialisieren wollte. Und da bestand schon die Kooperation hier mit dem Städtischen Klinikum. Wir sind dann eben auf die Richtung Herzkardiologie spezialisiert, auch am KIT. Und wir forschen hier zusammen mit dem Armin am Thema Vorhofflimmern, Vorhofflattern, Rhythmusstörungen allgemein. Schauen uns da die Signale an und erstellen Computermodelle, um eben ja die Behandlungsstrategien und die Diagnostik für die Zukunft zu verbessern. Genau, jetzt kam ja schon die Frage auf nach dem 3D-Mapping-System. Was ist das überhaupt? Armin hat ja schon gesagt, dass zur Diagnostik und dann auch zur Behandlung Katheter ins Herzen vorgeschoben werden. Das Ganze passiert minimalinvasiv. Das heißt, der Brustkorb ist natürlich nicht geöffnet und man kann nicht einfach reinschauen in den Körper. Das heißt, wir wissen eigentlich gar nicht, wo sich unser Katheter denn eigentlich gerade befindet. Und jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu visualisieren. Das ganz Klassischste, was die meisten wahrscheinlich kennen oder sich vorstellen können, sind Röntgenaufnahmen. Deswegen steht auch in jedem Katheterlabor noch ein Röntgengerät, ein C-Bogen mit dabei. Wenn man da natürlich einmal durchleuchtet, dann sieht man, wo der Katheter sich gerade befindet. Allerdings ist es ja dann natürlich nur eine Momentaufnahme und nicht so günstig von der Strahlenbelastung her. Deswegen hat sich da im Laufe der Zeit ein sehr praktisches System entwickelt und das ist eben genau dieses 3D-Mapping-System. Das funktioniert so, dass der Katheter dann spezielle Sensoren mit sich führt. Das können entweder Impedanzsensoren sein oder aber magnetisch basierte Sensoren, die dann mithilfe von außenstehenden Gerätschaften, zum Beispiel mit einer magnetischen Spule, die sich unterm Tisch befindet, lokalisiert werden können. Das heißt, zu jedem Zeitpunkt der Untersuchung kann dieser Sensor auf dem Katheter lokalisiert werden. Und wenn man das jetzt natürlich im Herzen drinnen macht, dann bekommt man über die Zeit hinweg ein Bild, wo sich dieser Sensor, also der Katheter, natürlich nur innerhalb der zu untersuchenden Herzkammer, in unserem Fall der Vorhof, befindet. Das ergibt dann so eine Art Punktwolke. Und wenn man diese Punktwolke geschickt verarbeitet, dann bekommt man eine Shell, also ein Umriss von dem linken oder rechten Vorhof sozusagen. Das wäre dann schon mal die Geometrie. Und jetzt möchte man ja natürlich aber auf dieser Geometrie auch Dinge visualisieren. Es können verschiedene Dinge sein. Das kann zum Beispiel die Aktivierungszeit im Vorhof sein. Das kann aber auch die Amplitude von der Spannung, die da im Vorhof drüber läuft, sein. Und das Ganze wird dann üblicherweise farbkodiert. Das heißt, man bekommt dann ein buntes Bild von einer Herzkammer, einem Vorhof, auf dem Informationen von Relevanz visualisiert sind. Und das Tolle heutzutage, um jetzt nochmal den Bogen zu schlagen, ist eigentlich, dass man dazu keine Röntgenstrahlung mehr braucht. Das ist rein darauf basierend, dass eben dieser Sensor am Katheter ranhängt, der dann magnetisch oder impedanzbasiert getrackt wird und man so dann eben schon das vollständige Bild von diesem Vorhof bekommen kann.
Ja, vielen Dank. Es ist ganz lustig. Ich musste schmunzeln, weil heute Vormittag war ich noch im Reinraum. Nicht, weil ich die Sensoren mache, da bin ich ganz weit weg von, aber weil ich dort gedreht habe. Also ich war quasi hier oben in Kiel bei mir und habe mir angeschaut, wie dort Sensoren entstehen und in einem anderen Anwendungsbereich dann letztendlich zum Einsatz kommen. Ist das bei Ihnen auch so, dass tatsächlich noch MaterialwissenschaftlerInnen und noch viel mehr Leute dranhängen oder werden Sie da beliefert und können quasi schon mit den fertig entwickelten Sensoren in der Elektrotechnik weitermachen?
Also wir hier im Krankenhaus bzw. der Armin, da wird schon mit fertigen Produkten gearbeitet. Das hängt vor allem am Medizinproduktegesetz, weil ja jedes Produkt, was irgendwie am Menschen eingesetzt wird, insbesondere natürlich im Menschen drin, eine besondere Sicherheitsklasse erfüllen muss. Das heißt, da gibt es ja lange Testverfahren, bis so ein Produkt überhaupt mal zugelassen wird. Und die Sensoren sind dann schon im Produkt mit verbaut, mit zugelassen, mit getestet und werden dann am Patienten als Komplettpaket benutzt. Jetzt gibt es aber natürlich auch Firmen, die solche Produkte herstellen. Und dort wird natürlich auch noch an den einzelnen Komponenten gefeilt, geändert, Elektroden anderer Formate getestet und so weiter.
Ich glaube, viele stellen sich, das hatten wir auch in der letzten Folge, Forschung immer sehr geradlinig vor. Ich glaube, die Herausforderungen, die haben wir zu Genüge uns angeschaut und da wollen wir auch gar nicht mehr zurück. Aber vielleicht können wir ja den Startpunkt, den gibt es natürlich bei Ihnen auch nicht so wirklich, aber dahin kommen, wo Sie aufeinander getroffen sind. Was war so die erste Frage, die erste Herausforderung, die Sie lösen wollten und was haben Sie inzwischen schon erreicht? Also wo können Sie sagen, das sind erste Errungenschaften? Und das sind erste Erfolge und dabei haben diese und jene Technologien maßgeblich eine Rolle gespielt.
Ja, der Startpunkt war tatsächlich, wie so vieles in der Forschung, so ein bisschen zufällig. Ja. Also ich habe meine Ausbildung ja im Herzzentrum in München angefangen und habe dort die Elektrophysiologie auch gelernt und bin dann hier quasi nach Karlsruhe gekommen mit dem Professor Klaus Schmidt, der hier die Leitung für die Kardiologie übernommen hat. Und damals war das Vorhofflimmern letztendlich schon ein bedeutendes Thema, auch in der Behandlung von den Patienten. Und es hat sich da eben gerade die Katheterablation entwickelt. Und man wusste zu diesem Zeitpunkt schon, dass wenn man in den linken Vorhof geht und dort eben die Pulmonalvenen, die Lungenvenen isoliert, dass man dadurch einen positiven Effekt für die Patienten erreichen kann. Und die Methode hat sich zu dieser Zeit komplett etabliert. Und die Frage, die sich dann auch gestellt hat, die Methode hat eine Erfolgsaussicht von so circa 75%, das heißt keine 100%. Das heißt, wir haben immer wieder die Patienten gesehen, die dann die Vorhofflimmerablation erhalten haben, aber dann eben doch im weiteren Verlauf noch weiterhin Vorhofflimmern entwickelt haben. Und die große Frage, die sich gestellt hat, was ist denn jetzt der Mechanismus dahinter? Wie kann man denn da weiterkommen? Wie kann man verstehen, warum diese Menschen nicht auf diese reine Isolation der Lungenvenen ansprechen? Und dann kommt direkt dieses Wort, das Substrat ins Spiel. Unter dem Substrat verstehen wir quasi das Myokard, der Herzmuskel im Bereich des Vorhofs, der dort eben elektrisch verändert ist, also sei es durch Narben, sei es durch andere elektrische Veränderungen oder Störungen der Erregungsverbreitung. Und die Frage ist, was ist denn hier wichtig und was ist nicht wichtig? Kommt es da auf die Signale an? Kommt es auf die Voltage an? Das haben wir gerade eben schon gehört, die Amplitude, die sich dann verändert, wenn die Signale so ein bisschen kränker erscheinen. Und auf was kommt es eigentlich richtig an? Und das ist ein Gebiet, wo man dann einfach versucht hat, bei den Patienten diese Signale abzuleiten und zuzuordnen. Das ist natürlich extrem wichtig, dass man da auch so ein dreidimensionales System benutzt, weil man das dann eben wirklich auch in der Dreidimensionalität zuordnen kann. Und da kam man dann letztendlich so von der Interpretation nicht so richtig weiter. Und dann sind wir hier in Karlsruhe dann eben darauf gekommen, dass es ja eben im Karlsruhe Institut für Technologie einen Professor Olaf Dössel gibt, dessen Team eines der, möchte ich sagen, weltweit besten Computersimulationsmodelle für Herzrhythmusstörungen überhaupt hat, insbesondere auch schon in Richtung Vorhofflimmern. Und dann lag natürlich, war plötzlich eine relative örtliche Nähe da und wir haben uns dann gegenseitig kennengelernt und besprochen, ob man Gemeinsamkeiten hat, in welche Richtung man gehen kann. Und das hat sich dann eben relativ schnell gezeigt, dass da gemeinschaftliches Interesse besteht, da eine Arbeit vorzunehmen, indem wir solche Signale dann eben aufnehmen, von die wir vielleicht auch als Arzt einfach interpretieren können und die dann aber versucht werden sollen, durch automatische Algorithmen reproduzierbar und eindeutig dann letztendlich zuzuordnen. Und daraus ist unser erstes Projekt entstanden. Es hat natürlich mit dem ersten quasi Doktorand, der dann auf uns, sage ich jetzt mal, angesetzt wurde, dem Christopher Schilling, eine ganze Zeit lang gebraucht, bis man eine gemeinsame Sprache gefunden hat, wo dann auch beide sich gegenseitig verstehen. Das war gar nicht so einfach, Ingenieurssprache und Arztsprache. Aber das haben wir dann gefunden und über viele Jahre dann immer weiter intensiver zusammengearbeitet.
Ja, kann ich gut verstehen. Dafür sind vielleicht auch solche Podcast-Formate gar nicht so schlecht. Also dieses Format vielleicht, weil wir an der Oberfläche kratzen, nur um mal einen Hauch in den jeweiligen Fachbereich zu gucken. Aber ich glaube, tendenziell kann man auch schon durch Podcast-Formate sensibilisieren für die jeweilige Thematik, mit der man sich dann beschäftigt. Frau Unger, was würden Sie denn sagen? Was ist denn jetzt schon rausgekommen? Also wo können Sie erste Erfolge verbuchen? Und wo können Sie sagen, das lag an den und den Technologien?
Naja, wir haben ja hier ganz viele verschiedene Projekte laufen und hatten auch viele verschiedene Projekte am Laufen. Da ist es jetzt schwierig, eins rauszupicken, aber ich werde es trotzdem mal machen. Ich persönlich habe mich ja sehr viel mit den Signalen beschäftigt, also tatsächlich quasi diese Elektrogramme aus dem Vorhof, aus dem Herzen genommen und im Detail im Nachgang nochmal angeschaut. Und was wir da festgestellt haben, in einem gemeinsamen DFG-Projekt zum Beispiel, war, dass es auch stark auf die Aufnahmemodalität, also auf den Rhythmus ankommt, in dem sich das Herz gerade befindet, während die Aufnahme läuft. Also typischerweise der gesunde Fall wäre ja zum Beispiel dann der Sinusrhythmus, während dem man solche 3D-Maps erstellen kann. Man kann aber natürlich auch während der Rhythmusstörung mappen, also während Vorhofflimmern oder bei anderen Patienten während Vorhofflattern. Oder man kann mappen, während man ja, das Herz künstlich stimuliert von einer anderen Elektrode. Das wären jetzt schon mal drei verschiedene Rhythmen, während derer man diese Maps generieren kann. Und üblicherweise beim Standardpatienten wird normalerweise nur eine solche Map aufgenommen. Was wir jetzt in einem Projekt gemacht haben, ist, den gleichen Patienten in verschiedenen Rhythmen zu vermessen. Und was wir da dann gesehen haben, war, dass man manche Anomalien im Signal vielleicht nur in einem bestimmten Rhythmus sieht, vielleicht weil das Signal aus einer bestimmten Richtung kommt und in anderen Rhythmen vielleicht gar nicht. Dafür sieht man aber an anderen Stellen Abnormalitäten, die man im ersten Rhythmus nicht gesehen hat. Da sind wir dann eben darauf aufmerksam geworden, dass es vielleicht nicht ausreicht, einen Patienten in einer Erregungsausbreitungsrichtung sich anzuschauen, sondern vielleicht tatsächlich mehrere braucht. Das war natürlich jetzt keine groß angelegte klinische Studie mit Hunderten von Patienten, aber es sind erste Indizien, dass es vielleicht nicht so einfach ist, dass man aus einem Rhythmus alles ablesen kann, was man braucht. Und genau solche Indizien, die sammeln wir jetzt eben gerade, weil, wie Armin gesagt hat, reicht es ja offensichtlich nicht, wenn man die Standardbehandlung macht, weil nämlich genau diese 25% übrig bleiben, die dann trotzdem noch Vorhofflimmern haben. Und für genau diese 25% sammeln wir jetzt in verschiedenen Projekten Indizien, was vielleicht zusätzlich zum Standardverfahren nötig wäre. Und eins davon war jetzt eben, wie ich gerade schon erzählt habe, dieses Mapping in verschiedenen Vorhofrhythmen.
Das hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen wenig an. Man muss sich aber da vor Augen halten, dass Vorhofflimmern eine völlig ungeordnete elektrische Ausbreitung ist im Herz. Das heißt, es hat nichts mehr mit Alarmwellenfront zu tun, sondern das ist ein ständiges quasi Wiedereintreten von Wellenfronten, Kollidieren von Wellenfronten, auch Zirkulieren, sodass es letztendlich um diese letzten oder um diese 25% zu erhöhen in der Patienten beim Behandlungserfolg nötig ist, dass man tatsächlich das Vorhofflimmern eigentlich komplett richtig versteht. Und das ist bisher noch nicht gelungen, weil es tatsächlich, in anderen Worten gesagt, ein komplettes elektrisches Chaos ist im Herz, das besteht. Und man muss, während dieses Chaos herrscht, dann zu verstehen, warum es dazu gekommen ist und weshalb. Und das ist tatsächlich sehr, sehr schwierig, weil wir ja nur die Informationen über elektrische Signale dann auch haben. Und da muss man tatsächlich von mehreren Seiten kommen und geht ganz kleine Schritte vorwärts. Ich glaube, wo wir einen ziemlichen Erfolg schon gekriegt haben, ist ganz am Anfang, als wir angefangen haben, haben wir was aufgenommen beim Patienten. Dann wurde der Fall letztendlich exportiert und dann quasi über Wochen oder zum Teil auch noch länger später dann letztendlich über die Algorithmen dann vom KIT aufgearbeitet. Und irgendwann hat man sich das Ganze dann quasi wieder angeschaut. Da fehlt natürlich dann wieder so ein bisschen der Bezug zur Untersuchung und der Bezug zum Patienten, sodass man dann manche Sachen vielleicht auch nicht mehr ganz so detailliert betrachten kann. Und da sind wir schon einen Riesenschritt weitergekommen, einfach von der Logistik auch. Also die Algorithmen, wie man gewisse Signale strukturiert oder gruppiert, sind letztendlich entwickelt. Das kann man letztendlich durch ein Skript, das man abläuft, mehr oder weniger automatisch direkt machen, auch in einer gewissen Geschwindigkeit. Wir reden ja zum Teil von 20.000, 30.000 Punkte. Das heißt, das muss der Computer dann ja auch zuerst mal verarbeiten in einer gewissen Geschwindigkeit. Und wir sind mittlerweile so weit, dass man also, wenn so eine Aufnahme gemacht worden ist, das eigentlich direkt exportieren können und hier auch in der Klinik dann sofort analysieren können. Das heißt, hier sind wir extrem schnell geworden schon. Und was jetzt dann noch fehlt, ist dann natürlich wieder der Schritt zurück zum Patienten, dass man dahingehend dann auch noch eine neue individuelle Ablationsstrategie dann auch entwickelt und umsetzen kann.
Mhm. Armin hatte ja gerade noch von dem großen Chaos im Vorhof erzählt, dass während Vorhofflimmern da vorherrscht. Da ist mir spontan noch ein anderes Projekt zu eingefallen, wo wir eigentlich auch ziemlich weit gekommen sind. Und zwar ist das große Problem bei Vorhofflimmern ja, wenn ich die elektrischen Signale messe, dann ist es nicht repetitiv. Das hat auch nicht irgendwie eine Ordnung, dass man sagen könnte, okay, ich messe jetzt an der einen Stelle und kurz danach an der anderen. Dann passiert an Stelle 1 schon wieder was ganz anderes. Und das ist das große Problem, dass diese elektrischen Signale, die Elektrogramme im Vorhof, während Vorhofflimmern ebenso schnell veränderlich sind, sowohl räumlich als auch zeitlich. Und da gab es diese neue Aufnahmemodalität, nämlich die elektrische Impedanz. Die wurde für einen speziellen Katheter zur Verfügung gestellt, eigentlich für ja, ein anderes Ziel. Aber wir haben uns die dann zunutze gemacht, um das Substrat, von dem Armin vorhin auch schon mal erzählt hatte, quasi anders zu untersuchen. Und da haben wir uns eben zu Nutzen gemacht, dass wir einfach nicht die Elektrogramme messen, sondern was anderes, was statisch quasi im Hintergrund ist und sich eben gerade nicht verändert, nämlich die elektrische Impedanz vom Gewebe, also sozusagen der Widerstand in gewisser Weise. Und der ist nämlich unabhängig davon, welche elektrische Erregung da gerade übers Herz läuft, sondern der ist einfach da. Der verändert sich vielleicht ganz langsam über die Zeit, über Jahre hinweg, aber eben nicht mit dem Chaos des Vorhofflimmerns. Und wir haben dann sogenannte Impedanzmaps generiert. Das heißt, Armin hat mit diesem speziellen Katheter den Vorhof Punkt für Punkt abgetastet, hat an jedem Punkt die elektrische Impedanz gemessen. Und im Nachhinein, nach dem Datenexport, habe ich dann eine Impedanzmap rekonstruiert. Also quasi genau das Gleiche, wie in diesen 3D-Mapping-Systemen vor sich geht, nur eben jetzt eine neue bildgebende Modalität, nämlich diese Impedanz. Und da ja, macht man sich eben zunutze, dass man nicht im Chaos messen muss, weil man einfach einen anderen Parameter misst, der einfach nicht chaotisch oder nicht so schnell zeitlich veränderlich ist. Und da konnten wir dann auch ja, eine relativ große Anzahl an Patienten vermessen und auch zeigen, dass man mit diesem Verfahren Vorhofnarben darstellen kann. Und so könnte man dann in Zukunft natürlich auch auf anderweitig krankes Gewebe schließen. was dann wiederum Indizien dafür wären, wo jetzt das Problem in so einem Krankenvorhof liegt.
Ich habe mich gerade gefragt, wir haben manchmal Themen hier oder auch Gäste, deren Forschung und auch deren Anwendungsbereich irgendwann eventuell erweitert werden kann. Also die forschen zu einem Gebiet, ich weiß, bei den 3D-gedruckten Implantaten war das so, die waren erstmal fürs Ohr gedacht und werden jetzt auch so verwendet. Aber die Idee war eben zu sagen, weiterentwickelt kann es durchaus sein, auch in der Harnröhre oder wo auch immer zur Anwendung zu kommen. Ist das bei Ihnen auch so, Frau Unger, dass Sie sagen, das, was ich hier mache, kann man tendenziell auch an anderen Anwendungsbereichen mitverwenden? Oder das ist vielleicht auch der Plan, zu sagen, wir bleiben nicht nur beim Herz?
Also wenn wir jetzt mal ganz eng schauen, dann war dieses eine Projekt, von dem ich gerade erzählt habe, mit dem Impedanzmapping, war ja für den Vorhof gedacht. Ja. Im Speziellen für das Problem Vorhofflimmern. Wenn man sich jetzt mal ganz langsam vortastet, ja, sich erweitert sozusagen, kann man sagen, man nutzt es auch für andere Rhythmusstörungen in den Vorhöfen, um da eben krankes Gewebe zu finden. Oder vielleicht für die Ventrikel, hat auch noch keiner gemacht. Aber das wäre jetzt wirklich sehr, ja, sehr nah an unserem Thema weiterentwickelt. Eine Fachrichtung, die noch am nächsten zu uns ist, ist das andere Organ im menschlichen Körper, was elektrische Signale produziert, das ist das Gehirn. Da kann man auch Elektrogramme, eben nicht vom Herzen, sondern eben vom Gehirn messen. Die sind allerdings noch sehr viel schwächer als die vom Herzen. Da gibt es auch Gruppen, die sich speziell damit befassen. Ich würde nicht ausschließen, dass man da Algorithmen auch übertragen kann. Aber das wäre schon ja, ein großer Transfer, würde ich sagen.
Okay, aber vielleicht ja nicht unträumbar. Wir kommen ja noch zur Zukunft. Vielleicht ist das ja was, was in Zukunft, in weiterer Zukunft vielleicht dann Thema ist. Ich würde sagen, beschäftigen wir uns mit der Zukunft. Was sind denn Wünsche, Visionen, die Sie haben, damit es vielleicht besser funktioniert, obwohl es ja an sich, also heute die Folge klingt positiver denn je. Letzte Woche hatten wir noch Herausforderungen, heute nur die Sachen, die gut funktioniert haben. Aber trotzdem, wo würden Sie sagen, Mensch, das würde ich mir vielleicht technisch wünschen oder das würde ich mir noch aus der medizinischen Seite wünschen, dann würde das für mich leichter sein oder würde vielleicht besser funktionieren oder vielleicht sagen Sie auch, also da habe ich gar keine Wünsche, es sind eher Systemproblematiken, die uns die Forschung hier ein wenig erschweren, da müsste man hin und vielleicht sind Sie auch das erste Duo, was mir sagt, nö, wir sind wunschlos glücklich, so wie es ist, soll es bleiben. Herr Luig.
Das sind natürlich jetzt gleich viele Themen angerissen. Organisatorische Verbesserungen und strukturelle Verbesserungen gibt es natürlich immens. Zumal natürlich die gesamte Wissenschaft jetzt auch, wie die in einem Haus läuft, für mich als Arzt außerhalb meiner Arbeitszeit letztendlich stattfindet und nicht während meiner Arbeitszeit. Und ich bin zu 100% hier quasi als Arzt und als Kardiologe tätig. Alles andere läuft nebenher, sodass das natürlich schon vielleicht auch Probleme sind, die in Deutschland einfach so sind, aktuell wie sie sind und vielleicht auch politisch da angegangen werden müssen. Und natürlich ist auch so die, sage ich jetzt mal, die finanzielle Unterstützung, die man braucht, könnte sicherlich auch immer noch besser sein. Wir haben die Möglichkeiten, natürlich offizielle Forschungsanträge zu stellen. Wir haben auch die Möglichkeiten, vielleicht über manchmal ein Industry-Sponsoring dazugeben, wenn es eben da zu bekommen, wenn es gemeinsam in Interessen gehen. Aber wenn man jetzt natürlich globaler dringt und vielleicht auch von uns beiden letztendlich in eine größere Gruppe dringt, dann sind es natürlich immer finanzielle Mittel, die man braucht, die halt eben andere Leute auch komplett abdecken. Und das wird natürlich, ist natürlich schwierig. Das ist mal das grobe Strukturelle. Ich glaube, wir bleiben lieber mal im Kleinen, das heißt im Herz. Ich glaube, das, was wir uns oder das, was ich mir wünsche, wo es letztendlich weitergehen sollte und wo es auch weitergehen wird, das ist, dass wir ganz stark an einer Individualisierung unserer Ablationsstrategien arbeiten. Und ich glaube, das ist auch unser großes Forschungsziel hier. Ich denke, wir haben verstanden, dass die Patienten, die eben nicht auf so eine reine Isolation der Lungenvenen ansprechen und die dann weiterhin das Vorhofflimmern bekommen, dass die nicht gleich sind, sondern dass da jeder unterschiedlich ist. Jeder hat seine wie wir alle. Jeder hat seine Narbe, seinen Leberfleck, ein bisschen an einer anderen Stelle, in einer anderen Größe, in einer anderen Farbe. Das bedingt wiederum einfach individuelle Unterschiede und die führen zu unterschiedlichen Situationen dann eben. Das haben wir, glaube ich, verstanden, dass das eben in diesen Vorhofflimmern-Patienten so ist und dass wir ganz genau und ganz individuell diese suchen müssen und rausarbeiten müssen, welche sind jetzt die das Vorhofflimmern tatsächlich induzieren und aufrechterhalten und welche sind vielleicht gar nicht so ganz wichtig. So ein klassischer Leberfleck, wenn er irgendwo ist, kann ja auch völlig harmlos sein, der quasi nie irgendein Problem macht. Das müssen wir, glaube ich, rausfinden. Und da gehen wir in den richtigen Weg. Ich glaube, dass wir da mit unserer aktuellen Interpretation, wie ich sie in der Untersuchung sehe, wie ich mit den aktuellen Informationen und Möglichkeiten während der Untersuchung jetzt limitiert bin. Ich kann zum Beispiel nicht an 500 Stellen gleichzeitig versuchen, einen Impuls zu setzen, um zu schauen, wie der Patient darauf reagiert. Das geht einfach nicht. Das geht von der Zeit her nicht. Es geht von der Durchführung her nicht. Und es geht auch von der Ethik her nicht, weil man natürlich da den Patienten ständig wiederum in eine Rhythmusstörung bringen kann. Und das ist, glaube ich, der Schritt, den wir gehen müssen in Richtung mit der biomedizinischen Technik, dass wir dort eben Modelle brauchen, nicht irgendwelche Modelle, sondern die echten Patientenmodelle um den Patienten, wo es quasi auch geht. Und dass man dann über Simulationsstudien letztendlich all das, was wir im Patienten nicht machen können, in der Simulation vielleicht durchführen kann, um dann rauszufinden, wo sind letztendlich die kritischen Punkte, diese dann zu definieren. Und dann muss natürlich der Schritt letztendlich wieder zurück in den Patienten, dass man dann sagt, okay, ich habe jetzt diese kritischen Punkte gefunden und jetzt versuche ich, diese kritischen Punkte auch anzugehen. Und dann kann ich nochmal eine deutliche Stabilität von dem Herzrhythmus erreichen.
Ja, um das vielleicht nochmal herauszuheben, was da die Herausforderung ist. Wir brauchen ja für so ein individualisiertes Modell Daten, um das zu füttern. Das können natürlich oberflächliche Daten, sage ich mal, sein, wie zum Beispiel ein Oberflächen-EKG. Aber die Informationen, die man daraus bekommen kann, sind natürlich sehr beschränkt. Das heißt, wir brauchen eigentlich den Patient auf dem Tisch. Wir brauchen die Daten aus dem Herzen, um das Modell zu füttern. Müssen dann das Modell generieren, entsprechende Studien, die der Armin gerade durchgegangen ist, durchführen. Und dann würde man eigentlich gerne dem Patienten gleich wieder von Nutzen geben und würde das Ganze zurückspielen. Aber dafür muss natürlich dieses ganze Computational Modeling in einer sehr kurzen Zeitspanne passieren, weil ja der Patient währenddessen immer noch auf dem Untersuchungstisch liegt oder er müsste ein zweites Mal kommen, was ethisch jetzt auch nicht vertretbar wäre. Das heißt, es ist zum einen ein logistisches Problem und zum anderen muss man dann natürlich auch entsprechende Ethikquoten einholen, dass man das überhaupt tun darf, in solchen Studien dann Informationen wieder zurückzuspielen.
Frau Unger, jetzt haben wir noch Ihre Wünsche. Die fehlen noch.
Ja, ich glaube, Armin,
hat da
viele schon mit abgedeckt. Also wir sind da, glaube ich, ziemlich ähnlich von den Wünschen her. So von der Kooperation bin ich eigentlich schon wunschlos glücklich. Also was den medizinischen Teil angeht, das funktioniert hier super. Wo wir wirklich noch dran arbeiten müssen, ist eben ja, die Studien für die Zukunft, dass wir es irgendwie schaffen, alles in einen Topf werfen zu können und alles sinnvoll zu kombinieren, was wir schon wissen, um dann es tatsächlich auch wieder dem Patienten zum Nutzen zu machen.
Und wir bräuchten noch 10 Leute mehr.
Ja, richtig, das wäre auch super. Ja, mehr Manpower, das wäre auch sowohl auf ärztlicher als auch auf ingenieurtechnischer Seite genial, wenn man ein paar Sachen auslagern könnte, ja, und einfach schneller vorankommt, wenn man mehr Arbeitskräfte hätte.
Ja, glaube ich. Muss ich wieder an heute Vormittag denken, da war auch das Thema, also wie gesagt, die forschen eben mit den Sensoren und da war auch das Thema, dass sie teilweise ein Jahr brauchen, bis sie dann den einen Sensor gefunden haben, der so sensibel ist, dass er überhaupt weiter in die Elektrotechnik kommt. Aber wenn sie einfach von vornherein mehr Leute hätten, die mehr Sensoren entwickeln würden, dann würden sie auch nicht ein Jahr auf einen Sensor warten. Ich hoffe vielleicht, dass 2-3 Leute demnächst bei Ihnen anfangen. Vielleicht durch diese Folge. ich sage immer eigentlich am Ende. Also falls Leute hier zuhören, die sich denken, Mensch, das ist super spannend und ich möchte dort gerne promovieren oder ich möchte auf jeden Fall beteiligt an der Forschung sein und vielleicht sogar Stellen gesucht sind und Stellen frei sind, dann würde ich sagen, schreiben Sie Herrn Luig oder Frau Unger je nach Fachbereich einfach an. Ich bin gespannt, was dann passiert, ob Sie noch mehr Leute haben dann. Ja, warum machen wir das überhaupt? Ich glaube, so deutlich habe ich das noch gar nicht auf den Punkt gebracht im Podcast. Warum machen wir diesen Podcast generell? Ich glaube, relativ eindeutig, um uns verschiedenen Themen zu widmen und um eben zu gucken, was passiert in der Medizin, was passiert in der Technik, aber vor allen Dingen ja, um Wissenschaftskommunikation zu betreiben. Und das wird, glaube ich, gerade so durch Corona immer wichtiger und immer präsenter. Leute wollen wissen, was denn hinter den Mauern der Universitäten passiert. Ich habe jetzt auch öfter gehört, was denn mit den Steuergeldern passiert. Ich finde das irgendwie ein unschönes Argument, aber ich kann es natürlich auch verstehen. Und ich glaube aber, die meisten sind einfach interessiert daran, weil ganz, ganz selten ja wirklich etwas aus der Forschung nach draußen gerät, wenn es nicht die exorbitante Supererfindung so nach dem Motto ist. Und man stellt sich ja dann oft auch ForscherInnen in weißen Kitteln vor. Herr Luig sitzt jetzt in Blau, aber das unter den weißen Kitteln. Ja, naja, auf jeden Fall Wissenschaftskommunikation. Und dazu gehört ja aber auch, dass man sich trifft, dass Sie sich auch treffen, dass man sich vernetzt. Also das, was wir hier machen, würde ich sagen, ist externe Wissenschaftskommunikation. Wir machen das also primär an ein fachfremdes Publikum. Das, was Sie aber ja machen müssen, damit Sie überhaupt miteinander arbeiten müssen, ist interne Wissenschaftskommunikation. Also aus der Medizin. Herr Luig muss das quasi Frau Unger erklären und Frau Unger muss das wiederum Herr Luig erklären, damit das überhaupt funktioniert und da das ganze Team. Und jetzt den Bogen zu spannen, würde ich natürlich Sie einfach mal fragen, wo sehen Sie vielleicht Vorteile und Chancen von interdisziplinärer Forschung? Wo sehen Sie vielleicht auch Notwendigkeiten von Vernetzung? Was halten Sie überhaupt von Netzwerken? Wie zu Beginn gesagt, wir sind hier der Podcast der DGBMT. Also interdisziplinäre Forschung hat einen Riesenvorteil. Netzwerk und Vernetzen ist unfassbar wichtig. Aber wie ist es denn bei Ihnen und was sind da vielleicht auch für Treffen und Netzwerke, die für Sie relevant sind, was Sie vielleicht auch unseren besonders jungen ZuhörerInnen empfehlen würden? Frau Unger, das war jetzt sehr lang. Das waren auch viele Fragen. Mal gucken, woran Sie sich erinnern.
Also ich denke, die Kommunikation, wenn ich gerade mal einspringen darf, die Kommunikation ist extrem wichtig und vor allem auch tatsächlich die Kommunikation zu anderen Forschungsgruppen, die auf ähnlichem Gebiet arbeiten, ist einfach enorm wichtig. Forschung ist nicht geradlinig. Forschung geht nicht von wegen, ich erfinde jetzt das und das und dann erfinde ich dieses Produkt oder diesen Algorithmus. Forschung ist ja vieles auch, man beschäftigt sich mit dem Thema, man entwickelt oder man forscht in diesem Thema und kommt dann durch vielleicht von Seitenwegen dann wiederum auf andere Wege, die einen dann vielleicht in den Bereich bringen, wo man tatsächlich vielleicht mal was Herausragendes und Tolles dann entwickeln kann. Und diese vielen kleinen Seitenwege, die werden natürlich nie die breite Bevölkerung erreichen, sondern die bleiben natürlich innerhalb dieser Forschungsbereiche, die sind aber tatsächlich notwendig, damit dann das am Schluss vielleicht erfolgreiche Produkt oder erfolgreiche Sache dann auch rauskommen kann. Es geht einfach nicht so, ich erfinde jetzt das Rad, ja, und dann male ich ein Rad. So geht's nicht, ja, das ist eben nicht Wissenschaft. Und da ist tatsächlich die Kommunikation extrem wichtig und es sind ja auch unterschiedliche Forschungsgruppen mit unterschiedlichen Expertisen, die dann eben quasi sich dann, wenn sie sich treffen und wenn sie kommunizieren, dann auch wirklich sehr, sehr produktiv sein können. Und was ich sehr schön in der Wissenschaft finde, ist tatsächlich, dass dieser Austausch da ist. Der ist da auf Kongressen und der ist aber auch zum Teil auf anderen oder auf privateren Treffen dann eben auch möglich. Und man hält häufig die Ergebnisse jetzt nicht unbedingt versteckt, wenn man miteinander spricht, sondern man verspricht da doch offen drüber. Das ist ein Riesenunterschied, ob man das quasi für eine Firma macht, die dann wiederum Interesse hat, was daraus zu entwickeln, was letztendlich in Geld umgesetzt werden kann, oder ob es eben reine Wissenschaftler unter sich besprechen. Das ist ein Riesenunterschied und das ist eigentlich auch das Schöne daran, dass wenn man sich trifft dann auf Kongressen und sagt, hier, in welchem Bereich oder wie seid denn ihr an dieses Thema rangegangen, wie seid denn ihr an dieses Thema rangegangen? Das heißt, wir haben das so und so gemacht, wir haben ja auch die Publikation geschrieben, ich kann dir die gern zukommen lassen. Das wird dann relativ offen kommuniziert und wir haben natürlich auch mit anderen Forschungsgruppen dann auch noch Kooperationsprojekte, zum Beispiel auch mit Gent zusammen dort an der Universität. Die wiederum kennt die Forschungsgruppe im KIT und wir kennen quasi jetzt dann auch beide Gruppen, sodass man das machen kann. Und wir hatten auch Gruppen oder Projekte zusammen mit der zum Beispiel Universität Freiburg, mit Bad Krozingen zusammen, sodass man dann dort auch unterschiedliche Kliniken zusammenkriegt, mit dem Uniklinikum in Essen dann auch, sodass hier einfach ein reger Austausch stattfindet. Und das ist, glaube ich, das unglaublich Wichtige, dass das eben gut und offen stattfindet und das bringt Forschung voran.
Um vielleicht nochmal auf das Thema Kongresse einzugehen, es gibt natürlich medizinische Kongresse, in unserem Fall jetzt klassisch die Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie. Da gehen natürlich vorwiegend die Ärzte hin. In unserem Fall sind da jetzt auch ein paar Ingenieure vom KIT mit dabei. Ich war da in den letzten Jahren auch eigentlich immer vor Ort. Aber ich würde sagen, ich weiß nicht, 95% der Leute, die da rumlaufen, sind entweder Kardiologen oder irgendwelche Firmen, die ihre Produkte dort vertreiben. Also es sitzt nicht der klassische interdisziplinäre Kongress. Das Gleiche gibt es natürlich auch für uns Ingenieure. Zum Beispiel die Jahrestagung der DGBMT, wo wir auch eigentlich jedes Jahr vertreten sind und unsere Forschung dort vorstellen. Da ist dann natürlich ein ganz breites Publikum. Die meisten Leute, die dort sind, beschäftigen sich jetzt nicht mit der Kardiologie von Ingenieursseite, sondern da gibt es dann eben auch die Knieprothesen oder die Leute, die sich mit dem Gehirn befassen. Dann gibt es natürlich auch Ingenieurkongresse speziell für die Kardiologie. Das wäre zum Beispiel die Computing in Cardiology. Das ist eine internationale Konferenz, wo es dann tatsächlich auch fokussiert nur um die Kardiologie geht. Viel um Computermodelle, aber auch ein bisschen um die Signalanalyse. Das ist natürlich dann auch immer sehr hilfreich, wenn man sich dort mit anderen austauschen kann, die vielleicht an ähnlichen Themengebieten forschen oder die nochmal eine andere Sichtweise auf die Thematik haben. Aber es sind dann eben hauptsächlich Ingenieure. Natürlich sind da vielleicht auch 2, 3 Kardiologen mit dabei, die sich drunter mischen, aber eben nicht ausgeglichen. Und ja, da gab es 2015 dann eben die Idee, dass man das ändern sollte. Und da kann vielleicht der Armin besser von erzählen, weil er von Anfang an mit dabei war, ja, was sich daraus dann entwickelt hat.
Ja, wir haben tatsächlich 2015, weil es eben gerade keinen wirklichen Kongress gab, der jetzt wirklich beides beinhaltet hatte, Ingenieursseite und Elektrophysiologen, also speziell jetzt Herzrhythmusstörung, Kardiologie, haben wir tatsächlich einen Kongress hier initial veranstaltet, KIT und Städtisches Klinikum Karlsruhe. Der Professor Klaus Schmidt und der Professor Olaf Dössel haben das dort mit ins Leben gerufen, wo wir den Kongress Atrial Signals zum ersten Mal ausgerichtet haben, international über 3 Tage, wo auch Posterbeiträge dann eben eingereicht werden konnten und wo es wirklich darum ging, Ingenieure und Ärzte in den gleichen Raum, in den gleichen Tisch zu bekommen. Und wir haben Sessions letztendlich dann dort geplant, bei der in der ersten Part zum Beispiel der Kardiologe gesprochen hat und im zweiten Part das gleiche Thema dann vom Ingenieur aufgegriffen wurde, was natürlich dazu geführt hat, dass man das gleiche Thema besprochen hat und zwar völlig unterschiedliche Argumentationsseiten und Ansichten dann auch zum Teil hatte. Und das war hochspannend und interessanterweise hat es auch gar nicht viel Aufwand gekostet, die wirklich international namenhaftesten Leute sowohl auf Ingenieursseite als auch auf Kardiologenseite für diesen Kongress begeistern zu können und auch gewinnen zu können, zum Beispiel als Redner. Und was uns natürlich dann auch sehr gefreut hat, ist, dass der Kongress dann weitergegangen ist und 2 Jahre später wurde dann in Valencia ausgerichtet, dort eben auch mit dem gleichen Konstrukt. 2019 war er dann in Bordeaux. Bordeaux ist so auch mit einer der Hochburg der Elektrophysiologie, wo zum Beispiel auch die Foucault-Flimmer-Ablation selber entwickelt wurde. Dann ist er jetzt 2021 wieder zurückgekommen hier nach Karlsruhe. Wir haben den dann zum zweiten Mal hier ausgerichtet und zwar jedes Mal letztendlich ein großer Erfolg. Und jetzt sind wir gerade in der Planung für 2023. 6. bis 8. Juni 2023. 2024, Entschuldigung. 2024 wird er in Maastricht stattfinden unter der Leitung von Uli Schotten, die da wirklich auch ganz große Experten auch in dem Gebiet Vorhof-Flimmer-Forschung sind und auch viel Grundlagenforschung und auch Signalforschung betreiben. Und das wird sicherlich auch wieder eine ganz spannende Sache. Und es ist unglaublich interessant, wenn man diese beiden Ansichten oder Berufsgruppen, die sonst eigentlich wenig miteinander zu tun haben, dann wirklich in einem Setting zusammen und in einem Raum auch zusammenbringt.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ich würde vorschlagen, für alle unter den ZuhörerInnen, die jetzt Lust und Laune bekommen haben, vorbeizuschauen, packe ich das einfach in die Shownotes. Und dann kann man sich wahrscheinlich online, muss man sich anmelden, muss man sich registrieren oder kann man, ja, es wird genickt. Gut, dann kann man sich da einfach anmelden und sich auf 2024 freuen. Das ist noch ein Moment hin. Wir sind jetzt hier tatsächlich am Ende unserer zweiten Folge angekommen. Und ja, ich möchte mich auf jeden Fall wieder bei Ihnen bedanken, dass Sie hier bei uns im Podcast zu Gast waren. Und ich habe es vorhin schon gesagt, bei allen Fragen, Anregungen oder vielleicht sogar Bewerbungen können Sie sich einfach bei den beiden melden. Auch da werde ich die Kontaktdaten in die Shownotes packen. Ansonsten, wenn es einfach nur darum geht, zu sehen oder ein bisschen mehr zu lesen, dann finden Sie das auch immer auf der VDE-Website. Da sind nochmal all unsere ExpertInnen immer aufgelistet. Und in 2 Wochen werden wir uns dann tatsächlich mit dem Thema Schlaf wieder beschäftigen, aber mal ein bisschen aus einer anderen Perspektive. Das war auch unser allererstes Thema. Und diesmal mit 2 Besonderheiten. Der eine Gast und der eine Experte, der lebt und forscht in Israel. Und in der 2. Folge des nächsten Themas wird es wieder ein Trio-Special geben mit einem Industriepartner, meine ich. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Aber ich weiß, es ist auf jeden Fall ein Trio-Special. Also lasst euch überraschen. Ich freue mich. Und genau. Tschüss und bis in 2 Wochen. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.